habe mir damals nicht vorstellen können, dass das politische System schon so erodiert ist, das politisch-mediale System, dass die in der Lage sind, aus der Wahrheit eine Lüge zu machen und aus der Lüge eine Wahrheit. Ich nehme in dem Zusammenhang wahr, dass Desinformation, Meinungsmache, das Ausgrenzen von Menschen, das Ausgrenzen von Meinungen und Tatsachen mittlerweile ein Instrument ist für Politik und ein Instrument ist, um eine Transformation der Gesellschaft zu betreiben. Ich halte solche Brandmauern für undemokratisch. In einer freiheitlichen Demokratie muss jeder bereit sein, mit anderen zu reden, auch mit anderen zusammenzuarbeiten, wenn es um das Gemeinwohl geht. Zu sagen, mit denen rede ich nicht, weil das ist der und der, das darf es in einer Demokratie nicht geben. Antifa ist eine linksextremistische, verfassungsfeindliche Bestrebung. Und das weiß jeder, der beim Verfassungsschutz arbeitet, spätestens nach einer Woche.
Ich spreche heute mit Dr. Hans-Georg Maaßen. Er ist vielen bekannt als der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsschutzes Deutschland. Jetzt engagiert er sich seit einigen Jahren politisch, hat eine eigene Partei. Ich grüße Sie im Auf-1-Studio.
Guten Tag, Herr Mangfeld.
Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch heute führen können. Es soll schwerpunktmäßig um Parteipolitik gehen und um Ihre Partei. Sie haben gesagt, ich habe das vor einigen Tagen gelesen, Sie wollen Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Das bedeutet, Deutschland steht Kopf. Hier sind die Werte verrückt, hier sind die Wertmaßstäbe verrückt und Sie sind Parteivorsitzender der Werteunion. Warum engagieren Sie sich, wo Sie Ihr Leben im Sicherheitsapparat waren, wo Sie für die Sicherheit Deutschlands zuständig waren, jetzt in der Politik?
Weil ich seit vielen Jahren spüre, dass sich bei uns das Koordinatensystem in der Politik völlig verändert hat. Sie erinnern sich vielleicht, ich bin ausgeschieden aus meinem Amt als Verfassungsschutzpräsident im Zusammenhang mit der Hetzjagdlüge in Chemnitz. Es war damals so gewesen, dass ein Deutscher bei einem Volksfest getötet worden war. Migranten waren offensichtlich die Täter gewesen und nachher gab es Demonstrationen und von der AfD organisiert, auch von Rechtsradikalen. Und am folgenden Tag in der Berichterstattung deutscher Medien und Aussagen vom Regierungssprecher ging es um Hetzjagden in Chemnitz. Das Tötungsdelikt war kaum mehr angesprochen worden, sondern Hetzjagden. Das ging dann um die Welt, Hetzjagden in Chemnitz. Und als Verfassungsschutzpräsident war ich natürlich auch für den Bereich mitverantwortlich oder mit zuständig. Meine Mitarbeiter wussten nichts von Hetzjagden. Die Polizei wusste nichts von Hetzjagden. Der zuständige Staatsanwalt wusste nichts davon. Aber die Kanzlerin und ihr Regierungssprecher und die Tagesschau behaupteten das. Und wie wir heute wissen, es gab keine Hetzjagden, es war Fake, es war eine Lüge gewesen, die damals aufgebracht wurde. Und mir war damals schon klar gewesen, wir haben es nicht nur zu tun mit Desinformation von russischen Diensten, sondern auch Desinformation hier bei uns in Deutschland. Und ich habe mir damals nicht vorstellen können, dass das politische System schon so erodiert ist, das politisch-mediale System, dass die in der Lage sind, aus der Wahrheit eine Lüge zu machen und aus der Lüge eine Wahrheit. Und in der Folgezeit musste ich dann spüren, das hat sich dann etabliert. Man ist in der Lage in Deutschland oder in westlichen Medien, Lügen als Wahrheit zu verkaufen und Wahrheit als Lügen zu verkaufen. Und da habe ich mir gesagt, hier läuft etwas so dramatisch falsch. Ich kann hier einfach nicht mehr zusehen und mich, ich sage mal, als entlassener Verfassungsschutzpräsident einfach zurücklehnen. Das ist ja Desinformation, was betrieben wird. Hier werden die Leute, wird der Wähler belogen durch Propaganda, durch Agitation, durch Desinformation. Und dagegen muss man vorgehen. Und dieses Thema Desinformation hat mich sehr, sehr beschäftigt in meiner Funktion als Verfassungsschutzpräsident, natürlich gerade auch heute, weil das ja in unseren deutschen Medien eigentlich fast täglich festzustellen ist, was da betrieben wird. Und ich nehme in dem Zusammenhang wahr, dass Desinformation, Meinungsmache, das Ausgrenzen von Menschen, das Ausgrenzen von Meinungen und Tatsachen mittlerweile ein Instrument ist für Politik und ein Instrument ist, um eine Transformation der Gesellschaft zu betreiben.
Und diese Transformation der Gesellschaft dauert ja schon viel länger an, wie Sie auch gesagt haben. Sie mussten feststellen, dass das schon so weit fortgeschritten war, denn das hat ja nicht 2018 begonnen, sondern die offizielle Regierungspolitik und die dazugehörigen Medien haben sich mit ihnen einen neuen Gegner erschaffen. Denn sie waren ja in einem der höchsten und wichtigsten Ämter der Bundesrepublik Deutschland. Und weil sie eine andere Meinung hatten wie der Regierungssprecher und die Kanzlerin Merkel, wurden sie zum Feind erklärt und man ist auf sie losgegangen. Aber im Gegensatz zu den meisten anderen Leuten, die sich dann zurückziehen, haben sie gesagt, jetzt erst recht, ich kann nicht schweigen. Und sie haben festgestellt, dass es schon so weit gegangen ist. Wann würden Sie denn sagen, hat diese Erosion begonnen? Sie haben sich ja die letzten Jahre intensiv damit beschäftigt.
Ja, was Sie sagen, ist zutreffend. Als ich aus dem Amt ausgeschieden bin oder in dieser Phase, hatte mir ein Staatssekretär gesagt, wir duzten uns damals noch, du kannst doch nicht der Kanzlerin widersprechen. Habe ich gesagt, natürlich muss ich der Kanzlerin widersprechen. Das ist die oberste Pflicht in Deutschland eines Beamten zu remonstrieren. Zu sagen, Frau Bundeskanzlerin, das, was Sie wollen, dürfen Sie gar nicht wollen. Ja, das ist die oberste Pflicht, das zu tun. Und damals habe ich auch gemerkt, dass das deutsche Beamtentum nicht mehr auf dem richtigen Weg ist, nämlich im Interesse des Volkes, im Interesse der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie zu handeln, sondern im Grunde genommen Teilen schon korrumpiert ist. So, Sie fragen, wann das Ganze begann. Die Frage habe ich mir wiederholt gestellt. Und wie Sie sagten, ich hatte damals mir nicht vorstellen können, dass es schon so weit ist. Aber ich habe natürlich auch zur Kenntnis genommen, dass es einen langen Marsch durch die Institutionen gab, der politischen Linken in Westdeutschland, der schon in den 50er Jahren anfing, eine Schubgeschwindigkeit dazu bekam durch die 68er-Bewegung. Es war der Marsch zunächst mal in die Staatsmedien, die unterwandert wurden. Es fing ja schon in den 50er Jahren an, dass Konrad Adenauer Anfang der 60er Jahre ja hilfesuchend das ZDF gegründet hatte, weil er merkte, dass die ARD damals schon unterwandert war. Und das ZDF sollte das Regierungsfernsehen, das CDU-Fernsehen sein, als Alternative zum Rotfunk. Und Helmut Kohl hatte in den 80er Jahren festgestellt, dass die ganzen Staatsmedien schon unterwandert waren von Linken und hat daraufhin die privaten Medien, die privaten Fernsehmedien etabliert. Ich will damit sagen, wir haben es zu tun gehabt mit einem langen Marsch durch die Institutionen, der in den Medien anfing, durch NGOs weiter betrieben wurde. Die NGOs sind Vorfeldorganisationen der politischen Linken, die eine gewisse staatliche Parallelstruktur auch schon in NGOs aufgebaut haben. Eine Unterwanderung der Parteien angefangen bei den Grünen, der SPD bis hin eben zur CDU. Und der, ja, man muss sagen, dieser Marsch durch die Institutionen war sehr erfolgreich gewesen. Nahezu alle Staatsämter sind von Linken politisch besetzt. Hinzu kam, muss ich sagen, auch die Wiedervereinigung 1989, 1990, die nie wirklich politisch aufgearbeitet wurde, wo viele politisch Linke natürlich nicht am 3. Oktober 1990 bei der Wiedervereinigung ihre kommunistische Ideologie in die Mottenkiste gelegt hatten oder auf die Altkleidersammlung gebracht haben, sondern die natürlich weiterhin sozialistisch dachten und die weiter ein kollektivistisches Weltbild hatten, was ich auch bei Frau Merkel immer wieder festgestellt habe. Ein kollektivistisches Weltbild, das Individuum soll zurücktreten gegenüber dem Kollektiv. Und diese Bewegung, die 1990 eben in die neue gesamte Bundesrepublik reingekommen ist, hat sich aus meiner Sicht mit diesen Menschen vereinigt, die letztendlich diesen Marsch durch die Institutionen erfolgreich gegangen sind. Und eine dritte Gruppe, die man identifizieren muss, das ist die globalistische Bewegung. Das sind diejenigen, die die Demokratie zutiefst verachten, weil sie sagen, ich bin Unternehmer. Wieso habe ich genauso viele Stimmen wie mein Fahrer, wie der Mensch an der Pforte? Die Demokratie steht mir im Grunde genommen nur entgegen. Und das sind diejenigen, die letztendlich auch aus meiner Sicht finanziell diese Klimasekte und auch andere Missentwicklungen bei uns unterstützen.
Diese dritte Gruppe scheut sich ja gar nicht davor, wenn wir beispielsweise Yuval Noah Harari, einen ihrer Vordenker, heranziehen, der auch von nutzloser Masse spricht, der auch davon spricht, dass die Demokratie nicht mehr tauglich wäre, so wie wir sie jetzt haben, sondern der schon vorausdenkt und überlegt, dass gewisse Computeralgorithmen das in Zukunft besser regeln könnten. Beispielsweise hat er in einem seiner Bücher geschrieben, dass Google in Zukunft ja besser über uns Bescheid weiß, welche Richtungen, welche politischen Programme der Einzelne befürwortet über die Suchanfragen. Wir machen ja am Tag mehrere Suchanfragen, im Jahr mehrere tausend. Dann weiß irgendwann Google, was würden wir wählen. Und das könnte eigentlich dann die Suchmaschine anstatt einer Wahlkabine für uns übernehmen. Würden Sie solche Bestrebungen, wären Sie noch Chef des Verfassungsschutzes, auch als demokratiebedenklich einstufen?
Die sind aus meiner Sicht auf jeden Fall verfassungsfeindlich. Weil der Mensch steht im Zentrum jeder freiheitlichen Demokratie. Der Mensch als unabhängiger Mensch und nicht als Untertan, nicht als irgendein Algorithmuskonsument, sondern der auch Wähler ist und der letztendlich auch über sein Leben und das Leben des Gemeinwesens dann bestimmt oder mitbestimmt. Der steht im Zentrum. Diese Denke von Harari und anderen ist zutiefst menschenfeindlich, ist zutiefst demokratieverachtend. Und ich muss sagen, das ist für mich eine politisch infantile Meinung, weil solche Denken hatten wir auch, ohne dass es Algorithmus gab, ohne dass es Strom gab, auch schon im Mittelalter, wo es Leute gab, die sich zu den Herrschern der Menschheit aufspielen wollten. Die hatten zwar nicht diese Instrumente, die es heute gibt, aber die Propaganda gab es damals auch und der Anspruch, eine kleine Clique weiß am besten, was für die Menschheit gut ist und ich gehöre dann zu der kleinen Clique, denken die sich, und ich bestimme, in welche Richtung die Menschheit marschieren soll. Und es war immer das Gleiche gewesen, die Richtung, die die vorgegeben haben, ging immer in Richtung Abgrund und die Richtung, die führte auch dazu, dass immer wieder Millionen von Menschen einen Opfertod gegangen sind, der nicht notwendig gewesen wäre.
Jetzt ist natürlich die Annahme, wie Sie richtig sagen, man kann sich's ja mit seinem Geld richten, dass man zu der kleinen Clique gehört, die tonangebend ist. Die Computersysteme, die künstliche Intelligenz könnte auch hier einen Strich durch die Rechnung machen, dass das nämlich wieder alles durcheinander gewirbelt werden könnte. Wir wissen es nicht. Aber es gibt diese Bestrebungen und sie werden in Deutschland aktuell geduldet. Hingegen sind Leute, die das benennen, in den Augen der Mainstream-Medien, aber auch in den Augen ihrer Nachfolger beim Verfassungsschutz heute bedenkliche Personen, wenn nicht gar Rechtsextreme oder Verschwörungstheoretiker. Sie haben globalistisch angesprochen. Wir sprechen jetzt von einer kleinen Clique, denn sie ist ja nur klein, zahlenmäßig, finanziell nicht klein, aber zahlenmäßig. Das sind sozusagen, wenn ich die aktuellen Verfassungsschutzberichte ansehe, ja schon bedenkliche Begriffe. Das sind sogenannte Codewörter, wird behauptet. Wie sehen Sie das aktuell?
In der Tat, das kann von Seiten des Verfassungsschutzes heutzutage jemandem unterstellt werden. Man würde Codewörter verwenden. Und weil man solche Codewörter verwendet, dann ist man schon Rechtsextremer. Das ist eine Technik zur Ausgrenzung von Meinungen und zur Ausgrenzung von Personen. Es kommt nicht darauf an, ob man Codewörter verwendet, sondern es kommt darauf an, was man damit meint. Wenn ich samstags in der U-Bahn sitze und sitze einem Ehepaar gegenüber, das festlich gekleidet ist und der Mann spricht zur Frau, ich freue mich auf die Hochzeit und die Frau fragt den Mann, hast du das Geschenk denn dabei? Und der Mann sagt, ja, ich hab's dabei, ich werde es gleich der Braut übergeben. Da geht kein vernünftiger Mensch davon aus, dass das zwei islamistische Terroristen sind, die das Codewort Hochzeit für den Terroranschlag verwendet haben und Geschenk für die Bombe. Aber so denkt derzeit der Verfassungsschutz. Der denkt es deshalb, das muss ich unterstellen, diesen Verdacht muss man haben, um Leute auszugrenzen, zu diffamieren. Aber nicht nur Leute, sondern auch Meinungen, dass bestimmte Worte gar nicht mehr im öffentlichen Diskurs sind. Die will man einfach rausnehmen. Und wenn man die Wörter rausnimmt, kann man auch nicht mehr das benamen, nicht mehr das benennen, um das es eigentlich geht. Und wenn ich von globalistischen Bewegungen rede, dann sage ich, da habe ich einen dringenden Tatverdacht, dass es diese Clique gibt. Ich sage nicht, dass ich diese Tatsache besitze, aber ich habe den Verdacht, dass es diese Gruppierungen gibt.
Indizien gibt es ja zu Genüge, das wissen die Zuschauer von auf 1 ja ausführlich, dass wir uns immer wieder damit beschäftigen, wie beispielsweise auch während der Corona-Pandemie internationale Institutionen vorgegeben haben, wie Medien zu berichten haben, wie das RKI oder andere Institutionen auch in Österreich zu entscheiden haben. Gehen wir noch einmal zurück vielleicht zu den Hetzjagden von Chemnitz, weil das ja für Sie die Initialzündung war, dass Sie jetzt im politischen System in Deutschland ein unbequemer Faktor für die Herrschenden geworden sind. Wie ist das, wie kann man sich das vorstellen? Sie haben den Kontakt zu einem Beamten angesprochen. Wie weiß denn ein führender Beamter im Verfassungsschutz oder in anderen Institutionen in Deutschland, was er sagen darf und was er nicht sagen darf. Ist das schon das Gespür, das man entwickelt, wenn man in die Positionen kommt? Oder wird einem da konkret gesagt, man darf nicht über dieses und jenes sprechen? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, man wird inzwischen schon so sozialisiert, weil in bestimmte Karrierepositionen kommt man normalerweise nur dann, wenn man auch eine bestimmte Geisteshaltung mitbringt. Also Qualität ja, das heißt eine Qualifikation muss man haben, aber ich sage mal, die politische Leitung sucht sich regelmäßig Leute aus, die auch auf politischer Linie sind oder jedenfalls dieser Linie nicht entgegenwirken und die keine Schwierigkeiten machen. Das war mir schon aufgefallen in den 1990er und 2000er Jahren. Ich bin offensichtlich durch das Raster gefallen. Lag vielleicht auch an meinem damaligen Chef, das war der Bundesinnenminister Friedrich, der mich dann berufen hatte zum Verfassungsschutzpräsident, mit dem ich nach wie vor ein sehr gutes Verhältnis habe, ein kluger, aufrechter Kämpfer. Aber ich habe anderswo festgestellt, dass eben die Karrieren oftmals danach entschieden werden, ob jemand stromlinienförmig ist, ob jemand Widerworte gibt, ob jemand ein Anpasser ist.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Sie kennen logischerweise aus Ihrer Zeit damals, aber vermutlich auch heute noch viele Personen an entscheidenden Schlüsselstellen. Würden Sie sagen, Deutschland ist von der Beamtenstruktur durchsetzt mit linken Ideologen? Oder würden Sie sagen, das sind eher die stromlinienförmigen Anpassungspersonen, die einfach nicht gegen den Wind arbeiten wollen, die nicht das Schicksal von innen erleiden wollen, die einfach durchtauchen und mitmachen, weil es um die Karriere geht, weil es um den Job geht, weil man ja auch Ernährer in der Familie ist. Wie würden Sie das sagen? Sind das eher Anpasser-Menschen oder ist das schon mittlerweile durchsetzt von Ideologen?
Also ich glaube, die Top-Positionen, das sind ideologisch besetzte Positionen, gerade in den grünen Ministerien. Das sind Quereinsteiger, die eigentlich nach dem Beamtenrecht nicht auf diese Positionen gehören, weil das Beamtenrecht sieht vor, dass gerade die Leute hochwachsen, ja, also von der unteren Stelle bis eben zur Top-Position, damit jedenfalls keine Ideologen in diese Funktion reinkommen. Aber das hat sich inzwischen verändert. Der überwiegende Teil, würde ich sagen, der Beamtenschaft ist entweder unpolitisch oder er ist, ich sage mal, opportunistisch. Ja, unpolitisch, das habe ich leider feststellen müssen in meiner Karriere mit Mitarbeitern, die zwar sehr gute Qualität hatten, sehr gute Ausbildung hatten, aber die oftmals gar nicht begriffen, um was es ging. Und wenn man hätte ihnen jeden Auftrag erteilen können, so mein Eindruck, und sie hätten ihn zur Zufriedenheit erfüllt.
Sie waren in der Zeit 2015, 2016, wir erinnern uns, das war die Grenzöffnung von Angela Merkel, wir schaffen das, waren Sie Präsident des Bundesverfassungsschutzes, hatten Sie damals Bedenken, dass es sich bei dieser Grenzöffnung, die ja willkürlich stattgefunden hat, die ja ideologisch motiviert war, dass es sich hier um Verfassungsbruch handelt oder dass hier die Politik zu weit gehen würde? Hatten Sie Bedenken mit diesen Entwicklungen damals?
Also in der Tat, ich war zu der Zeit Verfassungsschutzpräsident gewesen und hatte mit der ausländerpolitischen Entscheidung fachlich nichts zu tun. Aber ich war, ich sage mal, in meinem vorangegangenen beruflichen Leben im Innenministerium für Ausländer- und Asylpolitik zuständig und hatte unter Otto Schily, das war mein damaliger Chef der Bundesinnenminister, hatte ich das Ausländerrecht gemacht. Ich hatte auch Verhandlungen in Brüssel geführt, zum Dubliner Abkommen, zu den verschiedenen Richtlinien hatte ich geführt oder hatten meine Mitarbeiter geführt. Ich hatte Rückübernahmeabkommen mit anderen Staaten gemacht. Ich sage das deswegen, weil ich von der Rechtslage nun viel verstehe. Und dann habe ich gesehen, was Merkel 2015 gemacht hatte und als Jurist fragt man immer nach der Rechtsgrundlage. Was ist die Rechtsgrundlage? Warum passiert das? Und die Rechtsgrundlage gab es nicht. Eine Bundeskanzlerin kann sich nicht über das Recht hinwegsetzen. Wir leben nicht in einem absoluten Staat, wo die Herrscherin sagt, die Sonne geht ab heute im Westen auf und im Süden unter. Und alle sagen, jawohl, Frau Kanzlerin, in einem solchen Staat leben wir nicht. Oder die allermeisten Menschen wollen auch nicht, dass wir in so einem Staat leben. So, und als Merkel sagte, wir schaffen das, als sie die Grenzen geöffnet hatte, war mir eigentlich klar, ich sehe keine Rechtsgrundlage für dieses Handeln. Und keiner der Kollegen sah das, aber es wurde trotzdem durchexekutiert. Klar habe ich meinen Widerspruch formuliert, aber ich war damals nicht dafür zuständig gewesen.
Aber ich denke mir, das mitbekommen hat es ja jeder, und Sie haben wahrscheinlich auch dann die Veränderung der Stimmung in der Bevölkerung ja mitbekommen. Denn der Verfassungsschutz hat ja die Aufgabe, ein bisschen die Sensoren auszustrecken, um zu wissen, was geschieht, wie ist die Stimmung in der Bevölkerung. Und das wurde ja mehrheitlich nicht gut angenommen. Es gab zwar die medial begleiteten Willkommensklatscher, aber viele Leute hatten große Sorge, als dies geschehen ist. Und als Jurist, das Dublin-Abkommen sieht ja an sich vor, nicht an sich, das Dublin-Abkommen sieht ja vor, dass man durch einen sicheren Drittstaat, dass man beim sicheren Drittstaat Asylantrag stellen muss. Und die Leute, die nach Österreich oder Deutschland kamen, gingen ja schon durch die sicheren Drittstaaten. Das heißt, das war von Anfang an Rechtsbruch.
Ja, also ich sag mal so, das Erschreckende war, dass ein großer Teil der Bevölkerung zumindest ein Unwohlsein hatte, was diese Masseneinreisen anging. Es gab andere, das waren die Klatscher und das waren diejenigen, die Blumen und Teddybären in München und Rosenheim an Migranten verteilten. Aber auf der anderen Seite hatten wir eine ganz andere Medienlandschaft. Das waren die Springer-Zeitung, das waren die öffentlich-rechtlichen Medien gewesen. Fast alle Medien unisono bliesen in das gleiche Horn. Wie schön, dass wir neue Menschen bekommen. Ja? Und damals habe ich mir auch schon gesagt, wie kann das sein, dass sie von heute auf morgen komplett umstellen und dass sie auch völlig andere Begriffe nehmen. Also bis dato war klar gewesen, Flüchtling ist derjenige, der bei uns anerkannt wird. Ja, alles andere sind Asylsuchende oder sind illegal Einreisende oder sind einfach Ausländer. Aber ab dem Zeitpunkt wurden diese Leute sofort als Flüchtlinge etikettiert bezeichnet, was in der Bevölkerung den Eindruck erweckte, es handelt sich wirklich um arme, bedrängte Menschen, denen man Schutz geben muss. Das war also schon zu dem Zeitpunkt ein Betrug mit Worten gegenüber den Leuten. Und dann sah ich, dass Menschen, die dagegen protestierten, gegen diese Migrationspolitik, die opponierten, die auf die Straße gingen, schon sofort ausgegrenzt und diffamiert wurden. Sie erinnern sich an die Pegida, Demonstration. Es gab sicherlich auch Demonstrationen, bei denen Rechtsradikale dabei waren, aber unisono in den Massenmedien wurden diese Leute als Rechtsextremisten, als Nazis diffamiert. Und jedem war klar gewesen, dass der überwiegende Teil der Leute nur Sorge äußerte und Fragen stellte. Und man muss sagen, das, was wir in Teilen im Zusammenhang mit Corona erlebt hat, nämlich die massive Bekämpfung von oppositionell denkenden Menschen oder Fragen stellenden Menschen, hatten wir 2015, 2016 auch schon gehabt.
Es hat damals mit der Migrationspolitik begonnen. Bei Corona wurde es dann fortgesetzt. Ich würde sogar sagen, nochmal zum Exzess getrieben, weil wenn wir uns ansehen, wer ist ein Rechtsextremer per Definition und wer wird heute in den Medien dazu gemacht, dann das wäre wahrscheinlich ein eigenes Thema, das werden wir wahrscheinlich an geeigneter Stelle dann fortsetzen. Zu der politischen Ausrichtung vielleicht, Sie haben die 68er-Bewegung angesprochen, die einen geplanten Umbau der Gesellschaft von Anfang an auf der Agenda hatte. Denken Sie, war diese Migrationsentwicklung, dass man sich hier sozusagen neue Wählerstimmen ins Land importiert, vielleicht sogar ein neues Proletariat schafft. War das in den 60er, 70er Jahren schon in der Planung oder hat sich das dann durch die Globalisierung so entwickelt, dass man plötzlich draufgekommen ist, das wäre ja auch ein ideologisches Instrument, diese Menschen hierher zu bringen?
Ich bin da noch nicht entschieden, muss ich sagen. Ich versuche auch immer zu verstehen, und auch Erklärungen dafür zu finden, was ich gerade wahrnehme. Aber was ganz klar ist, die 68er-Bewegung in Deutschland, wie aber auch in anderen westlichen Ländern, die war auf jeden Fall antinational. In Deutschland in Teilen waren es Antideutsche gewesen. Dieser Begriff der antideutschen Extremisten sind das, die wir dem Bereich des Linksextremismus zuschreiben, hassen Deutschland, wollen die Abschaffung Deutschlands und des deutschen Volkes. Und die finden in Teilen jedenfalls schon ihre Vorläufer in der 68er-Bewegung. Und das, was wir in Deutschland als diese Antideutschen sehen, das gibt es in Frankreich, in Großbritannien und in den USA, als globalistische Bewegungen, die der Auffassung sind, der Westen muss seine Schuld abarbeiten gegenüber dem globalen Süden. Der Westen darf nicht mehr so viel CO2 verbrauchen, weil er eine CO2-Schuld hat aufgrund der letzten Jahrhunderte, wo wir viel fossile Brennstoffe konsumiert haben. Der Westen hat eine Schuld gegenüber den Kolonialstaaten, gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe. Das heißt, was wir so als Antideutsche in Deutschland wahrnehmen, ein fanatischer Hass auf das Land und auf diese Menschen, nehmen wir in anderen westlichen Staaten als ein fanatischer Hass auf Menschen mit heller Hautfarbe wahr, auf ein fanatischer Hass auf die westliche Kultur, angefangen im Grunde genommen bei unserer Musik bis hin zur Mathematik und den Naturwissenschaften, die weil westlich kolonialistisch sind und so weiter. So, und diese Leute haben, fanatische Extremisten haben in Teilen auch wichtige politische Funktionen in westlichen Ländern, und versuchen einen Umbau dieses Systems. Und dazu gehört natürlich auch ein Umbau des gesellschaftlichen Systems, nämlich eine Zerstörung des nationalen gesellschaftlichen Zusammenhalts, eine millionenfache Massenansiedlung, um diese Kulturen zu zerstören, weil das ihrer fanatischen Ideologie einfach entspricht, wenn alle Menschen zusammen sind und wir im Grunde genommen ein großes Gemisch haben, dann wird die Welt viel gesünder und viel besser sein. Und die Weißen müssen jetzt erstmal ein paar hundert Jahre, ich sage mal salopp, Dreck fressen, ja, damit sie ihre historische Schuld gegenüber dem Rest der Welt abgearbeitet haben.
Das ist, wie Sie sagen, ja eine extreme Ansicht. Es ist eine Kampfansage an die bestehende Gesellschaft, an die bestehende Ordnung. Warum hat der Staat es verschlafen, hier zu einem Zeitpunkt, wo man vielleicht noch gegensteuern hätte können, das einzudämmen? Haben Sie dafür eine Erklärung?
Ich glaube, die Gefahren sind zunächst einmal unterschätzt worden. Helmut Schelsky, einer der bekanntesten westdeutschen Soziologen in den 60er Jahren, hatte 1971 eine Schrift rausgegeben, Systemüberwindung, wo er schon minutiös beschrieben hatte, was die Linken sich vorstellen, wie man die Weltrevolution nicht mehr wie 1917 mit Waffen durchsetzen kann, sondern durch den langen Marsch der Institutionen. Und der war damals schon relativ hoffnungslos gewesen, weil er meinte, die bürgerliche Gesellschaft ist zu träge, zu müde, zu fett, als dass die diese Gefahr wirklich wahrnehmen würde. Und er hatte recht gehabt, teilweise auch zu korrupt. Wenn ich an, ich sage mal, gestandene Sozialdemokraten denke, die unbedingt aber an die Macht wollten, dann hatten die auch keine Probleme gehabt, sich an die Macht bringen zu lassen von derartigen Extremisten. Und die radikalsten unter denen, die ich zu den Antideutschen zähle, diese linksextremistische Sekte, hat es dann geschafft, im Verlauf der 80er, 90er Jahre ihren Marsch selber durch diese linken, durch die dann schon auf links gewendeten Institutionen durchzuziehen. Und die haben wir jetzt jedenfalls in wichtigen politischen Ämtern.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Wir sind ja jetzt schon sehr tief in der Materie drinnen und haben uns etwas vom Tagesgeschehen verabschiedet. Ich möchte da trotzdem aber noch dranbleiben, weil es ja sehr interessant ist, Ihre Ausführungen weiter zu spinnen. Denn wie sieht denn das Gesellschaftsmodell aus Ihrer Sicht aus, das die anstreben? Sie haben jetzt schon von dieser bunten Multikulti-Masse gesprochen. Multikulti in der eigentlichen Bezeichnung ist ja eine Fehlbezeichnung, weil es ist ja, hat ja nichts mehr mit einer gewachsenen Kultur zu tun, sondern von einer neu entstehenden Gesellschaft aus 200 Nationen zusammengewürfelt. Was ist denn das, was gehört denn in diese Gesellschaft von morgen noch dazu, die angestrebt wird?
Also so einheitlich ist dieser linke Block auch nicht. Es gibt da verschiedene Vorstellungen. Was sie allerdings eint, ist eine kollektivistische Weltsicht. Der Einzelne darf das nicht entscheiden. Ja, die eine Gruppierung, die ich als Klimasekte bezeichne, die rein infantilen Herzens daran glauben, dass 2040 die Welt untergeht, wir alle verglühen werden, wenn das CO2 nicht gestoppt wird. Die glauben, der Einzelne darf nicht entscheiden, ob er mit einem Verbrennermotor zur Arbeit fährt oder ein Lastenfahrrad nimmt. So. Die anderen sind der festen Überzeugung, der Einzelne muss auch in ein Kollektiv gepresst sein, wo er im Grunde genommen eine gendergerechte Sprache lernt, wo er im Grunde genommen so sozialisiert wird, wie die es sich vorstellen. So, das heißt also, was die zusammenbringt, ist dieses kollektivistische Denken, das im Grunde genommen aber auch, manche sprechen von diesen Leuten von Milliardärskollektivisten sich vorstellen, dass es eine Gesellschaft nicht mehr von Individuen gibt, die ein individuelles Leben führen, sondern eine Gesellschaft gibt, wo bestimmte Gruppierungen, Ideologen oder ob diese Milliardärskollektivisten vorgeben, wie diese Menschen leben sollen. Ja, und das wird darauf hinauslaufen, dass wir, ich sage mal, wenn diese Transformation weiter zunimmt, wir eine formale Demokratie dann hätten, in der es dann Parteien gibt, die, ich sage mal, alle diesen Kollektivismus wollen, in unterschiedlichen Schattierungen, Gruppierungen, die das ablehnen, die eine freiheitliche Demokratie wollen, in der der Einzelne selbstverantwortlich ist, ausgegrenzt wird, ausgeschieden werden, bekämpft werden bis hin zur politischen Verfolgung. Und dass wir in Zukunft in einer kollektivistischen Gesellschaft leben, wo vorgegeben wird, wie wir zu leben haben, welchen Brennstoff wir zu verwenden haben, ob wir noch auf dem Land leben dürfen oder ob wir in die Plattenbauten am Stadtrand ziehen müssen, wie wir unsere Kinder zu erziehen haben. Nach Möglichkeit sollen wir nicht selber die Kinder erziehen, sondern dann schon nach der Geburtsstation in eine Kinderverwahranstalt geben, wo die Kinder, und das erinnert dann wirklich an den neuen Menschen des Stalinismus, wo die Kinder kollektivistisch erzogen werden und wo den Eltern zwar eingeredet wird, das dient ja alles nur der Selbstbestimmung der Frau, wenn die Frauen sich nicht mehr um die Kinder und Mütter nicht mehr um die Kinder kümmern müssen, aber wo die Kinder so geprägt werden, wie eine bestimmte Ideologie das will.
Genau, die Selbstbestimmung der Frau, denn die Frauen haben sehr viel davon, wenn die Kinder schon in die Kinderbetreuungsfabriken kommen und damit die Frau dann auch endlich zu Amazon in die Fabrikshalle gehen kann, um sich dort selbst zu verwirklichen. Das ist sozusagen die Ideologie. Sie stellen dem Ganzen einen programmatischen Gegenpunkt entgegen, denn Sie wollen nicht die Menschen bevormunden. Sie vertrauen den Menschen, dass sie auch eigenverantwortlich handeln können.
Ich vertraue denen grundsätzlich. Der Mensch ist aufgrund seiner Veranlagung, und zwar jeder in der Lage, dass er sein Leben selbst in die Hand nehmen kann, dass er seine Familie ernähren kann, dass er für sich vernünftige Entscheidungen grundsätzlich treffen kann. Was eine Voraussetzung ist, ist Erziehung. Das ist ein Wort, der im Deutschen heutzutage kaum mehr verwendet wird. Das ist so mein Eindruck. Erziehung ist oftmals wichtiger als Bildung oder Ausbildung, weil Erziehung eigentlich das Grundwerkzeug ist, sich selber zu bilden und ein geordnetes und glückliches Leben zu führen. Erziehung ist aus meiner Sicht ganz entscheidend und das muss in erster Linie Aufgabe der Eltern sein und in zweiter Linie erst Aufgabe von Dritten. Und ich bin der Auffassung, wir müssen wieder dahin kommen, dass die Menschen selbstverantwortet leben, dass sie nicht abhängig sind vom Staat, dass sie auch begreifen können, sie brauchen diesen Staat nicht, um ein gutes Leben zu führen, sondern sie können es selber machen. Das ist vielen Menschen, gerade in Deutschland und in vielen Staaten des Westens, aberzogen worden, weil sie durch Transferleistungen, durch Bürgergeld und durch andere staatliche Wohltaten oder Wohltaten von Vaterstaat, ich sage mal, an die Nadel gebracht worden sind, wie ein Drogenabhängiger, dass sie glauben, letztendlich ohne dem können sie nicht leben. Und das muss man ändern. Das ist unsere Zielrichtung.
Sie sind Parteivorsitzender der Werteunion. Sie sind bestrebt, diese Partei auch mit anderen Gruppierungen zusammenzubringen. Bündnis Deutschland soll in diesem Jahr noch eine Fusion stattfinden. Es ist eine Partei, ich glaube, mit 2000 Parteimitgliedern in etwa. Jetzt hatten Sie, Sie sind angetreten bei der Thüringenwahl, also nicht Sie persönlich, aber die Werteunion ist angetreten bei der Thüringenwahl. Ich glaube, 0,6% haben Sie der Wählerstimmen bekommen und das Bündnis Deutschland 0,5%. Ist es die Bestrebung, jetzt verschiedene kleinere Parteien zu finden, mit denen man, oder Gruppen, mit denen man zusammengehen kann? Oder wie haben Sie sich vorgestellt, dass sich die Werteunion entwickeln könnte?
Also zunächst mal, das Entscheidende ist nicht fusionieren. Das Entscheidende ist eine Politikwende in Deutschland. Das ist sozusagen das Ende, von dem her ich das ganze Projekt durchdenke. Das ist das Ziel. Wir brauchen eine Politikwende in Deutschland. Eine Politikwende im Westen, eine Politikwende auch in den USA, als unser wichtigster westlicher Partnerstaat. Um dieses Ziel zu erreichen, brauchen wir Parteien, die für eine Politikwende stehen. Ich habe lange in der CDU gekämpft, das ist die Partei, in die ich als junger Mann eingetreten bin, um mit der CDU eine Politikwende zu erreichen. Viele, viele Mitglieder in der CDU, auch heute noch, wollen eine Politikwende. Merkel hatte diese Partei auf links gedreht, im Grunde genommen zu einer neosozialistischen Kaderpartei gemacht, wo von oben nach unten entschieden wird. Und als Friedrich Merz, den wir als Werteunion, damals waren wir noch ein Verein, mitgeholfen haben, Parteivorsitzender zu werden, und er dann gegen mich ein Parteiausschlussverfahren einleitete, haben wir entschieden, wir werden eine eigene Partei. Wir bieten jedenfalls jetzt den Wählern mit Blick auf die Bundestagswahl an, Werteunion koaliert mit allen Parteien, die für die Politikwende stehen, auch mit der AfD. Es geht letztendlich um unsere Grundposition. Wir wollen wieder, dass Deutschland ein vernünftiger Staat ist, wo es eine vernünftige Politik gibt. Ich will keine rechte Politik, keine linke Politik. Ich will einfach nur, dass es vernünftig ist. Dafür stehen wir. Was wir jetzt mit Bündnis Deutschland machen, ist im Grunde genommen eine Fusion mit einer anderen kleinen bürgerlichen Partei. Es macht keinen Sinn, dass man bei kleinen Parteien noch gegeneinander konkurriert. Wir sind jetzt auch fusioniert in Thüringen mit Bürger für Thüringen. Es gab dann noch LKR. LKR ist eine Abspaltung von der AfD gewesen, die damals Lucke gegründet hatte. Bündnis Deutschland hat sie aufgenommen. Das heißt also, wir werden jetzt auch zusammenkommen. Dann gab es eine Partei in Bremen, Bürger in Wut. Die sind jetzt auch bei Bündnis Deutschland. Das heißt, wir versuchen uns zu konsolidieren im bürgerlich-oppositionellen Bereich. Das heißt nicht, dass dies ausreichend wäre, um über die 5% zu kommen. Das entscheidende Ziel, um über die 5%-Hürde in Deutschland zu kommen, die maßgebend ist, um im Parlament zu sein, ist Visibilität. Dass wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden, ist eine ausreichende Kriegskasse, um jedenfalls einen Wahlkampf nicht nur auskömmlich, sondern gut finanzieren zu können. Und das sind so die entscheidenden Punkte, an denen wir arbeiten, Visibilität und finanzielle Unterstützung.
Ich komme noch mal zur Programmatik zurück. In vielen Dingen der Lagebeurteilung oder vielleicht auch im Setzen von Werten unterscheidet sie auf den ersten Blick nicht viel von der AfD. Sie sagen aber, sie wollen keine rechte Politik machen, sie wollen eine vernünftige Politik. Können Sie das an ein paar Beispielen festmachen? Was ist der Standpunkt vernünftig aus Ihrer Sicht? Denn wenn man den entsprechenden Ideologen und den Medien glauben mag, dann ist vernünftig ja das, was wir heute erleben. Wir schützen das Klima, wir machen Genderpolitik, wir laden die Welt zu uns ein. Also was ist in Ihren Augen hier vernünftig? Können Sie hier ein paar Beispiele geben?
Sie sprachen gerade Klimapolitik an, das ist aus meiner Sicht keine vernünftige Politik. deswegen, weil die Prämissen schon falsch sind. Mir war es mal deutlich geworden, ich glaube, das war eine Rede von Merkel Davos 2020 oder so, wo sie dann von der, auch von der Transformation nach meiner Erinnerung gesprochen hatte. Es kam mir vor wie so ein Glaubensbekenntnis. Ich glaube an den Klimawandel. Ich glaube daran, dass er menschengemacht ist. Ich glaube daran, dass das CO2 dran schuld ist. Ich glaube auch daran, dass wenn wir das CO2 reduzieren, wir den Klimawandel stoppen können. Ich glaube daran, dass wir es schaffen werden. Ja, da muss ich sagen, das kam mir vor wie ein ideologisches Glaubensbekenntnis, wo, wenn man das glaubt, ist alles konsequent, ist auch vernünftig. Ja, wenn man das als Prämisse so annimmt, Klimawandel, menschengemachter Klimawandel, CO2 ist schuld. Wir reduzieren das, wir als Deutschland reduzieren das und dann wird das gut. Ja.
Gut, ja.
Dann ist die gesamte Politik, die daran anknüpft, irgendwie vernünftig. Dann ist es konsequent. Dann muss man sofort handeln. So, aber diese Prämisse ist aus meiner Sicht falsch. Die ist ideologisch. Sie ist schon fast religiös. Ja, ich sagte nicht ohne Grundglaubensbekenntnis. Was ich will, ist eine tatsachenbasierte Politik. Und diese tatsachenbasierte Politik ist aus meiner Sicht, man kann darüber zweifeln, dass man einen Klimawandel hat. Ich zweifle nicht. Es gibt einen Klimawandel. Der Mensch mag vielleicht auch Einfluss auf den Klimawandel haben, ja. Aber Deutschland und Österreich werden den Klimawandel nicht stoppen können, auch wenn wir uns wieder zurück in die Steinzeit verändern, transformieren. Wir werden ihn nicht stoppen können, sondern es hat andere Zugkräfte. Wenn ich an China denke und an Indien, die permanent Kohlekraftwerke bauen, da hilft es und nicht, wenn wir im Grunde genommen in die Steinzeit zurückgehen. Kurzum, diese Politik ist nicht vernünftig, weil sie von falschen Prämissen ausgeht. Ein anderes Beispiel, auch weil Sie die AfD angesprochen haben. Ich sprach davon, dass ich viele Jahre Migrationspolitik auch verantwortet hatte. Wir werden nicht wieder zurückkommen in die gute alte Zeit der 60er, 70er, 80er Jahre in Deutschland oder in Europa. Wir müssen vieles als Realität wahrnehmen, auch in der Migrationspolitik. Wir müssen uns aber von den Migranten trennen, die bei uns nichts zu suchen haben, die Straftaten begehen, die sich hier illegal aufhalten und die sich auch nicht integrieren wollen. Aber das heißt nicht, dass wir hier einen Massenexodus wollen. Die Migranten, die sich hier integriert haben, die ihren Beitrag leisten zu dem Land, können hier bleiben. Ja, das ist meine Überzeugung, das ist eine realistische, eine vernünftige Politik. Ich will keine Politik, die heißt, kurz gesagt, Ausländer raus. Darum geht es mir gar nicht. Das Gleiche, ich sage mal, bei der Genderpolitik oder der Umgang mit Menschen, die eine andere sexuelle Identität haben. Ich muss sagen, mir ist es egal, was für eine sexuelle Identität jemand hat. Ja, er soll glücklich werden, aber er soll mir nicht vorschreiben oder der Staat soll mir nicht vorschreiben, dass ich auch so sein soll oder dass ich mein Leben dafür ändern soll. Das heißt also, da denke ich an Friedrich den Großen, in unserem Staat soll jeder nach seiner Fasson glücklich werden, aber er hat nicht den Anspruch, von anderen zu fordern, dass man so lebt, dass sie so leben, wie man selbst lebt.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass Frau Weidel würde sie hier sitzen, das so ähnlich unterschreiben würde, sogar auch in der Migration, Remigrationsfrage. Haben Sie es mit der AfD mal probiert? Ich könnte mir vorstellen, dass die AfD Ihnen auch beispielsweise den Sicherheitssprecher angeboten hätte. Ich weiß nicht, hat es da Gespräche gegeben? Sie sind ja mit Frau Weidel auch bekannt.
Ich bin mit Frau Weidel bekannt. Ich schätze Frau Weidel durchaus. Ist eine kluge und eine sympathische Frau. Aber ich glaube, die AfD ist eben eine andere Partei, als wir es sind. Und man würde ja natürlich auch nicht zu Helmut Kohls Zeiten einem Hans-Dietrich Genscher die Frage stellen, warum bist du denn nicht in die CDU eingetreten? Wir sind eine andere Partei. Und ich glaube, es ist auch in Deutschland wichtig, den Menschen auch eine Alternative zu geben, dass wir eine Partei sind, ich sage mal, die keine radikalen Forderungen formuliert, die mit einem Maximum auch an Seriosität auftreten will. Ich will nicht unterstellen, dass die AfD anders ist, aber wir sind eben eine andere Partei. Und ich denke, in unserem Parteienspektrum in Deutschland gibt es genügend Platz für uns. Nach Meinungsumfragen haben wir ein Potenzial von 15-20%. Es gibt viele Leute gerade in Westdeutschland, die eine andere Politik wollen als Ampel und CDU, CSU, für die die AfD nicht wählbar ist, aus welchen Gründen auch immer, die sich nach einer neuen, frischen politischen Kraft jedenfalls sehnen. Und das nehme ich auch wahr, wenn ich auf das Europaparlament schaue, zwischen der AfD und der Europäischen Volkspartei, also dem Block, wo die AfD jetzt ist, und der Europäischen Volkspartei, der CDU, gibt es auf europäischer Ebene eine ganze Lücke. Die wird in Österreich von der FPÖ, in anderen Staaten von anderen Parteien besetzt. Nur Deutschland ist da nicht vertreten. Und da sehen wir uns derzeit.
Sie würden aber keine Brandmauer gegen die AfD errichten, haben Sie gesagt. Sie würden mit allen Parteien eine Koalition machen, die eine Politikwende in Deutschland voranbringen wollen. Bleiben wir noch mal ganz kurz bei der Klimasache, die Sie angesprochen haben. Würde es mit Ihnen keine CO2-Steuern beispielsweise oder keine 15-Minuten-Städte geben? Diese Entwicklungen, die ja jetzt dazu angetan sind, dass der Industriestandort und der Wirtschaftsstandort allgemein in Deutschland oder Österreich immer unattraktiver wird?
Also zunächst einmal, weil Sie das Stichwort gerade haben fallen lassen, Brandmauer. Ich halte solche Brandmauern für undemokratisch. In einer freiheitlichen Demokratie muss jeder bereit sein, mit anderen zu reden, auch mit anderen zusammenzuarbeiten, wenn es um das Gemeinwohl geht. Zu sagen, mit denen rede ich nicht, weil das ist der und der, das darf es in einer Demokratie nicht geben. Aus dem Grunde, weil man als Demokrat den Anspruch an sich haben muss, den anderen von der Richtigkeit der eigenen Argumente zu überzeugen. Aber auch, weil man den Anspruch haben muss, den anderen zu hören. Möglicherweise hat er nun recht, weil er aus einer ganz anderen Perspektive die Sache betrachtet. Das heißt, eine Brandmauer darf es nicht geben und wir bekämpfen die auch. Und auch, ich sage mal, diese Brandmauerbauer aus der CDU, wo ich den Eindruck habe, dass fast täglich die Brandmauer höher wird und die Grenzbefestigungsanlagen besser ausgebaut werden. Das lehnen wir grundlegend ab. Jetzt zum Kern Ihrer Frage. Ich werde immer wieder gefragt, was würdet ihr denn tun, wenn ihr regiert? Was würdet ihr denn besser machen? Und ich sage, vieles ist sehr einfach. Gesetze aufheben. Gesetze aufzuheben ist ganz einfach, geht ganz, ganz schnell. So, und ich muss sagen, was CO2 angeht, das überzeugt mich nicht, dass wir eine CO2-Besteuerung haben sollen. Überzeugt mich überhaupt nicht, wenn ich sehe, wie es in anderen Ländern ist, wie es in China ist. Und wie ich vorhin schon sagte, wir brauchen die deutsche Industrie nicht auf einem Silbertablett als Opfer den Amerikanern und Chinesen zu offenbaren, wo wir gar nichts für den Klimaschutz damit leisten können. Von daher aufheben, abschaffen. Wir müssen die deutsche und westeuropäische Wirtschaft von diesen ganzen irrsinnigen Sanktionen und Repressalien aus Brüssel befreien, damit es wieder zu einem Unternehmertum kommen kann, das frei ist, aber das auch sozial ist. Denn das, was ich derzeit sehe, ist eine Kommandowirtschaft unter dem Vorwand des Klimaschutzes, wo Unternehmern Fußfesseln und teilweise sogar Handfesseln angelegt werden, dass sie nicht mehr in der Lage sind, so zu agieren, wie es aus unternehmerischer Sicht geboten wäre.
Zum Thema Migration. Sie sagen, Sie wollen keine Politik des Ausländer raus. Das ist mir auch nicht von anderen politischen Gruppierungen so in der Formulierung geläufig. Aber die AfD operiert beispielsweise mit dem Begriff der Remigration. Sie haben aber auch gesagt, nicht integrierbare Migranten müssten auch rückgeführt werden. Sie haben auch Rücknahmeabkommen mit anderen Staaten verhandelt. Damit sind Sie ja 99,9% der Menschen in Deutschland etwas voraus, denn Sie wissen, wie so etwas geht. Sehen Sie eine Chance, dass Deutschland, das ja noch immer sehr viele Zahlungen an die dritte Welt, an alle möglichen Staaten vergibt, wir haben Milliarden Entwicklungshilfe jedes Jahr vom Steuergeld, dass man hier den Hebel ansetzen könnte mit einer vernünftigen Rückführungspolitik, dass man auch sagt, aus euren Regionen kommen so und so viele Menschen zu uns oder sind so und so viele Menschen bei uns. Wir finden eine Vereinbarung, dass ihr die auch wieder zurücknehmt?
Ja, sicher geht das. Ich sage mal, die Rückführung ist aus meiner Sicht nicht das zentrale Problem. Ich benutze nie den Ausdruck Remigration, sondern der Fachterminus ist eigentlich Rückführung und Rückübernahme. Ich habe dazu auch ein Buch mal geschrieben, vor vielen Jahren. ist nicht so das Problem. Wenn die Bundesregierung in Deutschland ein klares Signal setzen würde auf, wir sind bereit und willig, Migranten, die sich illegal bei uns aufhalten, Migranten, die Straftaten begangen haben, abzuschieben, dann wäre es ein klares Signal in Richtung Schleuser, ein klares Signal auch in die Community. Und wenn die Regierung dann noch anpacken würde und was tun würde, dann würden sehr viele freiwillig gehen. Sie würden deswegen schon freiwillig gehen, weil sie sich sagen, es ist besser, ich gehe freiwillig und nehme das mit, was ich hier angespart habe, als eines Morgens um 6 Uhr abgeholt zu werden, aufs Flugzeug gebracht zu werden und alles zurücklassen zu müssen. Viele würden freiwillig gehen und darauf würde ich auch setzen. Es werden natürlich nicht alle, die abgeschoben werden müssten, freiwillig gehen. Und durch Rückübernahmeabkommen oder aber auch durch politische Vereinbarungen, aber auch durch klare politische Signale kann man das natürlich erreichen. Wir haben in den 90er Jahren hatten wir ein Abkommen mit Vietnam gemacht. Vietnam war damals auch nicht bereit gewesen, jedenfalls anfänglich, die eigenen Staatsangehörigen aufzunehmen. Es waren damals über 90.000 vollziehbar Ausreisepflichtige in Deutschland. Die Perspektive von einem Staat wie Vietnam war klar. Die haben eine hohe inländische Arbeitslosigkeit. Junge Männer, die im Ausland sind und zurückkommen, können Probleme bereiten. Ja, die kommen vielleicht mit Ideen von Demokratie und Menschenrechten und bringen dann das System in eine instabile Situation. Und dazu kommt noch, dass aus dem Ausland dann viel Geld zurücküberwiesen wird, nämlich Devisen. Weil diese Leute in Deutschland Geld zurücküberweisen an die Familien. Die Familien werden dadurch finanziell unterstützt, aber der Staat bekommt dadurch auch Devisen. Das heißt also, der andere Staat ist grundsätzlich nicht bereit, einfach so die eigenen Leute zu übernehmen, weil er kaufmännisch denkt. Und sich sagt, ich bin noch nicht verrückt und nehme meine eigenen Leute und schade mir. Deswegen muss man eine Politik aus einem Guss machen und diesen Staaten klar unsere, ich sag mal, Handlungsmöglichkeiten zeigen oder die Folterinstrumente offenbaren. Das fängt damit an, dass man sagt, dann gibt es keine Entwicklungshilfe mehr, dass man sagt, es gibt kein Luftschiffabkommen, kein Seeschifffahrtsabkommen, es gibt keine Textilquoten für die Ausfuhr in die EU, es gibt keine Visaerleichterung, bis hin, dass man sagt, also dann gibt es aber auch keine Möglichkeiten für die Kinder der Minister auf europäischen Internaten einen tollen Abschluss zu machen. Ne? Gibt es nicht. Und vergiss es, dass du einen Termin bei deinem Urologen in Berlin hast, bekommst du nicht, weil du kein Einreisevisum bekommst. Ich will sagen, es gibt eine ganze Reihe von Handlungsmöglichkeiten, die muss man nicht alle anwenden. Man muss einfach nur deutlich machen, wir lassen es uns nicht bieten, dass die anderen Staaten nicht bereit sind, ihre eigenen Leute aufzunehmen.
Und das erfordert ja als Grundvoraussetzung, dass man ein Rückgrat hat, dass man auch Politik für Deutschland machen möchte. Und da sind wir wieder beim Anfang, dass ja heute an vielen Stellen Beamte oder Politiker das Sagen haben, die eigentlich Deutschland abschaffen wollen.
Ja, auf der einen Seite haben wir eben diese Ideologen. Wir haben ja jetzt zur Kenntnis genommen, dass die eine Regierungsvertreterin dieses autonomen Gebietes Nordsyrien erklärt hat, alle Syrer, die sich hier vollziehbar ausreisepflichtig in Deutschland aufhalten, aufzunehmen. Die Bundesregierung reagiert nicht darauf, was für mich bedeutet, die Bundesregierung will diese Leute auch, will das Recht gar nicht vollziehen, will diese Syrer, die ausreisepflichtig sind, auch noch nicht einmal abschieben. Das heißt, es ist eine ideologische Motivation. Das ist das eine Problem, ideologisch motivierte Politiker. Und das andere sind Politiker, die das zwar sehen, dass hier alles schiefläuft, die sehen, dass das Recht angewandt werden muss, aber wie Sie sagen, die kein Rückgrat haben, sondern da, wo das Rückgrat ist, einen Wattebausch haben.
Ja, ich denke, es gibt viel Bedarf in Deutschland, aber insgesamt in Europa oder auch in den USA Dinge zu verändern. In den USA werden sie sich vielleicht verändern. Wir werden Anfang November erleben, was hier geschieht. In den nächsten Wochen wird sich da noch einiges entwickeln, denke ich. Wir werden an geeigneter Stelle dann auch uns noch einmal ansehen aus Ihrer Sicht, wie die Sicherheitslage in Europa ist. Dazu möchte ich ein gesondertes Interview noch nachführen. Ich habe noch zwei Abschlusskomplexe zu unserem heutigen Gespräch. Sie haben einmal die Wahrnehmung in der Bevölkerung angesprochen, dass zu wenig bekannt ist, dass die Werteunion zu Wahlen antritt, dass sie medial auch geschnitten werden und ganz bewusst keine Bühne wie etwa Sarah Wagenknecht bekommen. Wie wollen Sie damit umgehen? Wie denken Sie, was könnte sich hier tun, damit die Wahrnehmung verbessert wird? Was wären die Ansätze aus Ihrer Sicht? Denn das ist ja, glaube ich, eine der Grundbedingungen. Die Bild-Zeitung, die Springerpresse, die Tagesschau, die werden keinen Sinneswandel erleben in den nächsten Monaten vor der Bundestagswahl, um Ihnen hier regelmäßig Einladungen zu schicken. Was ist der Fahrplan?
Also man muss nun mehrerlei sehen. Ein grundlegendes Problem, wie ich sagte, ist diese Visibilität, die mangelnde Sichtbarkeit von uns. Aber wir sind eine wirklich junge Partei, ein Start-up. Und als Start-up hat man nicht die gleichen, wenn man es unternehmerisch sieht, ein IT-Startup hat natürlich nicht die gleichen Chancen wie SAP. Ja? Wir sind erst im Februar gegründet worden. Bayern, der letzte Landesverband, den wir gegründet hatten, Bayern war vor 14 Tagen gewesen. Man kann nicht erwarten, dass wir aus dem Stand heraus dann so hochkommen. Bei Sarah Wagenknecht ist es anders. Da ist eine Partei, die aus meiner Sicht mit Millionen gestützt wird, von wem auch immer das Geld kommt, von den Medien geliebt wird, die in Talkshows eingeladen wird und was uns fehlt. Ich will damit sagen, zum einen muss man, es gibt Quick Wins, aber man muss auch in der Lage sein, wie ein Marathonläufer, zu sagen, also wir müssen hier einfach durchhalten, wir müssen hier einen langen Atem haben. Und das Zweite ist, was ich sehe, wir müssen kampagnenfähig sein. Wir dürfen als Partei uns hier nicht zurücklehnen und hoffen, dass jemand kommt und fragt, ob wir ein Interview geben wollen. Nein, wir müssen auf sie zugehen. Da sind wir nicht gut genug. Und da muss ich auch selber sagen, ich hätte in den letzten Monaten vielleicht auch etwas mehr machen müssen. Aber ich kann auch nicht alles machen. Ich kann nicht Strukturaufbau betreiben. Ich kann nicht Wahlkampfunterstützung betreiben, Fundraising machen. Aber ich glaube, da werden wir in den nächsten Monaten noch besser werden. Und ich glaube, was auch, ich sage mal, uns vor allem unterstützt, ist ja die Realität. Die Realität ist einfach konservativ. Immer mehr Menschen merken, dass in diesem Land, in Deutschland, in Österreich auch, etwas grundlegend schiefläuft. Die sind auf der Suche nach einer neuen politischen Kraft. Sie haben kein Vertrauen mehr in den Linksblock, trotz der täglichen Propaganda von den Massenmedien. Sie haben kein Vertrauen mehr in die früher konservativen bürgerlichen Parteien, weil sie entweder alles mitgemacht haben oder sogar federführend mitgemacht hatten. So, und die sind auf der Suche, und da sehe ich auch kaufmännisch denkend oder unternehmerisch denkend, wir haben ein sehr gutes Angebot für diese Leute. Die Nachfrage ist da, und jetzt müssen wir Nachfrage und Angebot nur noch zusammenbringen.
Da kommt dann das Marketing und die Medienauftritte ins Spiel. Eine letzte Frage, die auch überleiten soll vielleicht zu unserem fortsetzenden Gespräch. Ein Protagonist betritt ja dann noch die Bühne neben den Medien und der angesprochenen finanziellen Lage. Wir haben in Deutschland einen Sicherheitsapparat, der sich sehr gerne in die Politik einmischt. Und aktuell habe ich gelesen beim Verfassungsschutz in Niedersachsen, der einen Tweet auf X abgesetzt hat, auch wir sind Antifa selbstverständlich. Hat sich dieser Verfassungsschutz so radikal auch gewandelt wie die Politik? Was ist hier Ihre Einschätzung? Wir haben bei verschiedenen Verfassungsschutz-Landesverbänden angefragt, was Sie denn zu diesem Posting des Verfassungsschutzes Niedersachsen sagen. Und niemand wollte eine Stellungnahme abgeben, niemand wollte kommentieren, was ein anderer Landesverband sagt. Aber der ehemalige Chef könnte es jetzt kommentieren.
Ja, also es spricht dafür, und da muss ich sagen, ich habe da auch einen dringenden Tatverdacht, dass diejenigen, die das geschrieben haben, auch wir sind Antifa, selbstverständlich, dass denen klar ist, um was es geht. Eine Solidarisierung mit der Antifa, nicht mit gegen Faschismus, das ist eine Schutzbehauptung. Antifa ist eine linksextremistische, verfassungsfeindliche Bestrebung. Und das weiß jeder, der beim Verfassungsschutz arbeitet, spätestens nach einer Woche. Und wer dort erklärt, auch wir sind Antifa, solidarisiert sich mit Linksextremisten. Von daher eine derartige Äußerung muss uns alle alarmieren, wenn der Verfassungsschutz hier in den Bereich des Linksextremismus abzudriften scheint. Und das bedeutet, dann wird der Verfassungsschutz selbst zu einer Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung.
Das ist eine Ansage und eine Überleitung, ich hoffe, zu unserem nächsten Interview. Ich danke Ihnen, Herr Dr. Maaßen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, auch für Ihre Offenheit in vielen politischen und grundsätzlichen Punkten, und freue mich auf das nächste Gespräch.
Sehr gerne.
und danke Ihnen, dass Sie dran geblieben sind. Ich werde Herrn Dr. Maaßen jetzt gleich noch versuchen zu überreden, dass wir zeitnah ein Gespräch fortsetzen, denn ich bin mit vielen Fragen nicht durchgekommen. Es geht immerhin darum, noch einmal genau hinzuschauen, wie die Strukturen in Deutschland auf eine schiefe Bahn gekommen sind. Das versuchen wir bei einem Folgeinterview zu klären. Ich danke Ihnen, dass Sie auf 1 unterstützen, denn die angesprochene Medieneinseitigkeit ist systemisch aufgesetzt. Auf 1 versucht hier dagegen zu halten. Es gelingt uns auch, aber nur dank Ihrer Unterstützung, da wir ausschließlich von den Spenden unserer Zuschauer abhängig sind. Ich danke Ihnen vielmals. Bis zum nächsten Mal bei Auf 1.